Ich finde, das wird halt ganz oft verkannt, wie eng das auch zusammenhängt, Interdisziplinarität und Digitalisierung. Also ich finde, die bedingen sich halt einfach gegenseitig. Und ja, aus auch so eigener Erfahrung am HIK, am FZI, bei Rödel und Partner kann ich das immer nur sagen, in interdisziplinären Teams lernt man einfach unfassbar viel. Man bekommt einen frischen Blickwinkel auf Probleme, neue Denkanstöße. Und warum sollte man da eben diese Erfahrungen letztendlich erst im Berufsleben machen? Auf diesen Status quo im Grunde zu beharren, so wie es halt gerade eigentlich der Fall ist, ja, und keine Veränderung anzustreben, ich finde, das verkennt einfach die Realität. Und das ist meines Erachtens einfach falsche Eitelkeit.
So, eine neue Folge des IT- und Rechts-Podcasts. Ja, nachdem wir mit Techies, Ökonomen, IT-Philosophen, IT-Unternehmern und auch KI-Forschern gesprochen haben, kommen wir heute zu einer ganz besonderen Berufsgruppe, die in einem Rechtspodcast natürlich nicht fehlen dürfen, und zwar zu den Juristen, respektive zu einer IT-Anwältin. Und ich heiße Sie herzlich willkommen, Frau Länger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass Sie die Zeit hatten für ein Gespräch. Stellen Sie sich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und was machen Sie genau?
Ich bin Theresa Länger, ich bin Rechtsanwältin bei Rödel und Partner in Bielefeld und ich berate im IT-Recht. Ja, und was mache ich da? Ich sage halt ganz gerne, dass ich Unternehmen bei der Digitalisierung und der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle rechtssicher aufstelle. Das heißt, ich berate im Endeffekt Unternehmen bei spannenden Fragestellungen, die sich halt rund um das Thema Digitalisierung scharen, und die sind sehr vielfältig.
Mhm. Ja, bevor wir jetzt in Medias Res kommen, würde ich für den Anfang von Ihnen gerne wissen, wie kamen Sie eigentlich zum IT-Recht und ja, was fasziniert Sie eigentlich so an diesem Rechtsgebiet?
Ja, das war tatsächlich damals 2015. Ich hatte damals gerade mein erstes Staatsexamen abgeschlossen und musste dann im Grunde diese Zeit zwischen Beginn des Referendariats und mein Abschluss des Exams überbrücken. So, wer in Berlin studiert hat, der kennt das vielleicht. Da wartet man dann so ein Jahr. Und in dieser Wartezeit habe ich mich dann am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft beworben und da habe ich letztendlich dann eben gearbeitet. So, und das, wer es jetzt nicht kennt, das ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut in Berlin. Und das versucht im Grunde, ja, ich würde mal sagen, so die gesellschaftliche Perspektive des Einflusses oder der Digitalisierung eben besser zu verstehen. Und dort wurde im Grunde mein Interesse für all diese Themen rund um die Digitalisierung und das Recht geweckt. Damals, ja, war ganz aktuell im Grunde das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Und da gab es natürlich dann auch einiges an, ja, Diskussionsgrundlage, ne? Ja, und so kam ich im Endeffekt dazu, hatte dann auch später einen Nebenjob in der Rechtsabteilung vom Forschungszentrum Informatik während meines Referendariats und habe auch die REF-Station entsprechend ausgelegt. Und so kam ich dann in der Wahlstation zu Rödel und Partner, habe da im IT- und Datenschutzrechtsbereich meine Wahlstation eben absolviert und da bin ich auch geblieben, ne?
Mhm. Ja, also auch mich fasziniert einfach, dass man so nah wie möglich an einem innovativen Umfeld arbeiten darf, was als Jurist jetzt nicht unbedingt üblich ist. Und dass es auch nicht so viele Urteile gibt, oder? Also es ist alles so ein bisschen dynamischer und vitaler.
Ja, total, total. Also das ist auch was mich daran wirklich fasziniert. Also man arbeitet im Grunde an dieser Schnittstelle zwischen Recht und Technik. Man arbeitet sehr interdisziplinär und wie Sie halt auch schon gesagt haben, das Rechtsgebiet ist im Grunde ständig im Wandel. Das heißt, es gibt immer wieder technische Neuerungen und da muss man halt entweder mit dem geltenden Recht im Grunde darauf reagieren, mal gucken, ob sich das darunter dann so subsumieren lässt, oder ja, der Gesetzgeber muss halt regulatorisch eingreifen. Also es wird nie langweilig.
Ja, und womit beschäftigt man sich eigentlich da im Konkreten? Ich meine, das IT-Recht ist ja auch ein ziemlich weites Feld.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt kein IT-Rechtsgesetz oder sowas, was man sich da vielleicht wünschen würde. Das ist tatsächlich eine Querschnittsmaterie. Also heißt, ich habe im Endeffekt mit ganz vielen verschiedenen Rechtsmaterien zu tun, also verschiedenen Gesetzen, zum Beispiel das BGB, das Urhebergesetz, die Datenschutzgrundverordnung, Telemediengesetz und so weiter und so fort. Also es macht es sehr abwechslungsreich. Was man jetzt am ehesten wahrscheinlich erwartet, wenn man IT-Recht hört, sind wahrscheinlich IT-Verträge. Also die Erstellung, Verhandlung von so Softwareverträgen, Hardwareverträgen. ja, damit verbunden die ganzen Dienstleistungen, Support, Pflege und so weiter und so fort. Eben die ganzen IT-Projekte, die man begleitet, zum Beispiel im Bereich Cloud Computing. Also sowas macht man da auch tatsächlich. Dem liegen dann halt wiederum Verträge zugrunde, die man aus dem BGB kennt. Kauf, Miete, Werk, Dienstleistung und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt wirklich ein Teil des IT-Rechts. Ein anderer Teil ist zum Beispiel das Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs, also E-Commerce, Online-Shop, M-Commerce, Mobile-Commerce. Bei uns auch gerade ganz aktuell aufgrund dieser neuen Plattform-to-Be-Verordnung sind eben die Beratung von Plattformmodellen, also diesen Online-Marktplätzen. Das ist eben weiterer Schwerpunkt des IT-Rechts. Darüber hinaus natürlich auch das Datenschutzrecht. IT-Sicherheit ebenso Teil des IT-Rechts. Und dann gibt es noch so ganz viele andere Schnittstellen, also zum Beispiel zum Markenrecht, also heißt so Domainrecht. Und um jetzt mal einen kurzen Überblick zu geben, der jetzt aber gar nicht abschließend ist. Also man merkt im Grunde, es ist ein sehr, sehr weites Feld, weswegen man meistens nochmal einen Schwerpunkt innerhalb des IT-Rechts auch nochmal setzt. Also ich zum Beispiel arbeite jetzt eher hauptsächlich im IT-Vertragsrecht und auch so im Bereich dieser Plattformberatung. Und natürlich, was ich immer unfassbar gerne mache, sind wirklich diese Beratung von so digitalen Geschäftsmodellen, weil da kommt dann so alles zusammen. Da berät man irgendwie, hat man so datenschutzrechtliche Implikationen und vertragsrechtliche. Und das ist ein sehr, sehr schönes Betätigungsfeld, finde ich, ja.
Ja, ich frage mich immer, muss man als IT-Rechtler oder als IT-Anwältin ein wenig kreativer sein als die anderen Kollegen? Das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, weil es einfach nicht so einen hart konturierten Ordnungsrahmen gibt und die Digitalisierung natürlich eine gewisse rechtliche Unsicherheit mit sich bringt.
Ja, gute Frage. Also ich denke schon, dass man irgendwo sehr kreativ sein muss, wenn es eben dazu noch keine Rechtsprechung gibt. Also man bewegt sich ja immer, es ist so ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich da eben bewegt, weil man muss irgendwo Risiken aufzeigen, letztendlich dem Mandanten. Aber man muss natürlich auch irgendwo immer in der Beratung gucken, was ist das Ziel des Mandanten? Also meistens halt die Umsetzung des Projekts, ne? Und da muss man vielleicht durchaus mal kreativer sein als in anderen Bereichen, wo alles durchreguliert ist, ja.
Okay, dann direkt eine weitere böse Frage hinterher. Arbeitet man eigentlich als IT-Rechtler digitaler als die anderen Kollegen, beispielsweise jetzt im, weiß nicht, Real Estate-Bereich oder M&A-Bereich? Also ist man geneigt dazu, sage ich mal, repetitive Arbeit zu vereinfachen? Das ist jetzt ein Klischee, aber...
Ja, also ich würde mal sagen, man arbeitet wahrscheinlich nicht zwangsläufig digitaler, aber sicherlich ist man geneigt, die Arbeitsprozesse zu standardisieren. Aber ich will jetzt auch wirklich den Kollegen da nicht Unrecht tun, weil ich glaube, die könnten das durchaus auch sein. Jetzt haben Sie wirklich auch zwei Bereiche genannt, also M&A und Real Estate. Da bietet sich das natürlich auch mal sehr an, da Prozesse zu standardisieren. Also deswegen... Ich würde jetzt vielleicht eher mal ganz frech behaupten, dass das nichts mit dem Rechtsgebiet zu tun hat, in dem man tätig ist, sondern eher mit der Offenheit für die Digitalisierung der Rechtsberatung. Mhm. So, und also Stichwort Legal Tech. Ich bin zum Beispiel bei Rödel und Partner Teil der Praxisgruppe Legal Tech. Die wird von Sebastian Schüssler geleitet. Der macht da ganz hervorragende Arbeit. Und da werden eben auch dann für den Mandanten neue Beratungslösungen entwickelt, die wirklich den Mandantennutzen in den Vordergrund stellen. Zum Beispiel so ein Tool, so Regis heißt das, das ist so ein Online-Informationssystem. Weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben. Das ist vermittelt so Fachwissen im Bereich so der Immobilienbewirtschaftung. So. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Legal Tech kann man wirklich total gut nutzen, um einmal halt innerhalb der Kanzleiprozesse zu optimieren, aber eben auch letztendlich, um dem Mandanten nachher neue Beratungslösungen anzubieten. Und um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist es wahrscheinlich eher so, dass es auf den Willen ankommt, wirklich was zu verändern, Abläufe digitaler zu gestalten. Und das, würde ich sagen, ist Rechtsgebiet unabhängig. Aber der Wille ist wahrscheinlich tatsächlich mehr vorhanden bei IT-Rechtlern.
Okay, also ich halte fest, IT-Rechtler sind die Speerspitze der Juristen.
Nee, um Gottes Willen. Also nein, da möchte ich jetzt keinem Unrecht tun.
Okay, gut. Und was macht einen guten IT-Rechtler eigentlich aus? Fangen wir mal damit an. Also braucht er ein hohes technisches Verständnis? Man muss ja sich ja oftmals auch in diese Produktvision reindenken, um auch für die Zukunft, wie gesagt, eine valide rechtliche Empfehlung abzugeben. Aber auch im Datenschutz, das fällt mir persönlich auch immer wieder auf, kommt man mit der Wortlautanalyse nicht mehr besonders weit. Da bedarf es ja auch ein grundlegendes oder meinetwegen auch rudimentäres Verständnis der technischen Zusammenhänge und auch der gesamten Datenflüsse.
Ja, also da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Also ich bin auch der Meinung, dass man wirklich ein technisches Verständnis benötigt, um sich da hineinzuversetzen, wie, wenn Sie jetzt beim Datenschutz anspielen, wie werden da wo Daten übertragen und wohin und ist das dann irgendwie schon relevant oder nicht? Also eine gewisse Technikaffinität würde ich es halt einfach mal nennen. Muss nicht alles vorhanden sein, das kann man sich auch im Laufe der Zeit aneignen, aber ein Interesse sollte schon vorhanden sein. Ja, und ansonsten, okay, was ganz Grundlegendes, wie was gilt wohl für jeden Juristen, jede Juristin, man soll einfach auch ein guter Jurist sein, weil wenn man nicht mit Gesetzen umgehen kann, dann nützt am Ende auch die Technikaffinität nichts. Was vielleicht aber auch nochmal was ganz Besonderes meiner Meinung nach ist für so IT-Juristen, man muss verstehen, das Gesetz und die Rechte und Pflichten im Grunde dem Mandanten zu übersetzen. Ja, also der möchte am Ende des Tages praktische Lösungsansätze haben und da gilt es eben, finde ich, da so eine Art Vermittlerrolle einzunehmen, um dann eben auch ihn an die Hand nehmen zu können und zu sagen, so könntest du das wirklich dann auch umsetzen. Hm.
Jetzt will ich nochmal ganz kurz auf die akademische Laufbahn zurückkommen. Wo war denn der Zeitpunkt, wo Sie sich gesagt haben, okay, ich mache jetzt noch einen LLM, einen Master of Laws im IT-Recht? Und haben Sie das berufsbegleitend gemacht?
Ja, also ich habe das berufsbegleitend gemacht. Es war allerdings ein Vollzeit-LLM. Das war auf jeden Fall herausfordernd. Tatsächlich, wie ich dazu kam, relativ unspektakulär und sehr pragmatisch. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ich mir in ziemlich kurzer Zeit viel Wissen im IT-Recht aneignen kann. Ich hatte das nicht im Schwerpunkt, ich hatte das nicht im Studium. Ich habe ja gesagt, nach dem ersten Examen 2015 bin ich dazu gekommen und habe gesagt, ich möchte irgendwas haben, wo ich schnell Wissen mir aneignen kann und das möglichst im internationalen Kontext. So. Und deswegen fiel die Wahl eben relativ schnell auf einen LLM. Bei mir war das dieses European Legal Informatics Study Program. Das ist ein Semester ist im Grunde am Institut für Rechtsinformatik an der Uni Hannover. Das andere Semester ist im Ausland. Man kann da auch ein Double Degree machen. 80% der Studierenden sind internationale Studierende. Also das war wirklich ein sehr schönes Umfeld, um ja da den Einblick ins IT-Recht nochmal zu bekommen.
Also würden Sie das auch einem IT-Rechtsinteressierten Studenten, Referendar, wie auch immer, empfehlen?
Ja, also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um sich da eben ja auch nochmal international ein bisschen zu betätigen, weil das Interessante ist natürlich auch, jedes Land hat auch nochmal einen anderen Blick auf das Recht. Also man lernt einfach auch nochmal andere Blickwinkel kennen, wie man an Problemlösungen herangeht und wie das vielleicht dann auch in dem entsprechenden Land im nationalen Recht gehandhabt wird. Also ja, ich würde es definitiv empfehlen und würde es auch immer wieder tun.
Hm. Ja, jetzt haben wir ja gerade noch festgestellt, dass immer mehr technisches Wissen in die juristische Arbeit Eingang findet. Deshalb auch die Frage, braucht unsere Juristenausbildung eigentlich auch ein interdisziplinäres Update und hätten Sie sich vielleicht diesen LLM oder auch zukünftige Studenten diesen LLM sparen können, wenn man das Fundament der IT im Jurastudium zumindest in groben Zügen kennengelernt hätte? Also wie stehen Sie zu so einer These?
Also ich finde, dass unsere Juristenausbildung definitiv ein Update nötig hat. Wir lernen das ja noch so wie vor zig Jahren, da hat sich ja überhaupt gar nichts geändert und ich finde es ganz wichtig, dass dort auch digitale Kompetenzen gefördert und vermittelt werden. Denn letztendlich auch der Rechtsmarkt wird sich digitalisieren. Also da kann jetzt man nicht darüber debattieren, möchten wir das oder möchten wir das nicht. Das wird einfach so kommen. Und warum hält man da beim Studium im Grunde die Schranken geschlossen und sagt, nee, hier bleibt aber alles beim Alten. Also auch hinsichtlich der Interdisziplinarität natürlich auch nochmal, ist es da auch wichtig, dass eben der Austausch zwischen den Disziplinen stattfindet. Ich finde, das wird halt ganz oft verkannt, wie eng das auch zusammenhängt, Interdisziplinarität und Digitalisierung. Also ich finde, die bedingen sich halt einfach gegenseitig. Und aus auch so eigener Erfahrung am HIK, am FZI, bei Rödel und Partner kann ich das immer nur sagen, in interdisziplinären Teams lernt man einfach unfassbar viel. Deswegen, man bekommt einen frischen Blickwinkel auf Probleme, neue Denkanstöße und es wird halt auch nochmal Wissen zusätzlich eben vermittelt. Warum sollte man da eben diese Erfahrungen letztendlich erst im Berufsleben machen?
Ja.
Ja, also richtig. Deswegen, ich finde das ganz wichtig, dass man da eben schon im Studium ansetzt, weil auf diesen Status quo im Grunde zu beharren, so wie es halt gerade eigentlich der Fall ist, ja, und keine Veränderung anzustreben, ich finde, das verkennt einfach die Realität. Und das ist meines Erachtens einfach falsche Eitelkeit. Deswegen, warum verschließen wir uns vor anderen Disziplinen? Es gibt Möglichkeiten, die unterzubringen. Da gibt es Schlüsselkompetenzen, die vermittelt werden können. Das kann über die Schwerpunkte passieren. Also es gibt ja mittlerweile auch schon Schwerpunkte, die Digitalisierung und Recht anbieten. Das finde ich richtig, das finde ich auch wichtig. Aber es ist ja nicht im Grunde nur das. Es gibt ja noch andere Disziplinen, die auch sehr interessant, sehr wichtig sind, die auch Eingang finden sollten, zumindest über, wie gesagt, so mindestens Schlüsselkompetenzen. Ja, und hätte ich mir den LLM sparen können, nee, auf gar keinen Fall. Also ich möchte das auch gar nicht missen, weil, wie ich schon eben einmal kurz gesagt habe, diese Internationalität der Studierenden, auch der Dozenten, davon hat das eben gelebt. Und diese neuen Blickwinkel, die hätte ich auch nicht bekommen, auch nicht im Schlüsselkompetenz- oder Schwerpunktstudium.
Ja. Okay. Ja, um mal zwischendurch eine ganz andere Klammer aufzumachen. Sie sind ja die erste Frau in unserem Format, also Schande über uns an dieser Stelle. Und jetzt haben wir aber in unserer zweiten Folge bereits mit dem IT-Unternehmer Ulrich Engelhardt über IT-Bildung und Qualifikation gesprochen. Und auch er war der Auffassung, dass es erstaunlich wenige Frauen in der IT gibt. Und die Zahlen sprechen auch eine klare Sprache. Der Frauenanteil liegt in der IT-Branche bei ca. 16%. Haben Sie dafür eine Erklärung? Wobei mir natürlich klar ist, dass man auf so eine Frage nur mit anekdotischer Evidenz, aber nicht besonders wissenschaftlich darauf antworten kann.
Ja, das ist schwierig. Ich kann da halt natürlich auch nur mutmaßen. Vielleicht liegt es tatsächlich an der unterschiedlichen Förderung von Interessen bereits halt zu Schulzeiten. Also dass vielleicht dann von Jungen einfach mehr so technische Interessen gefördert werden und von Mädchen halt eben nicht so sehr. Anders, ja, kann ich mir das fast, ist schwierig, da das zu erklären, sagen wir es mal so. Mhm. Warum ist das so, vielleicht im IT-Anwaltsbereich auch so? Gut, es gibt natürlich auch einen höheren Anteil an männlichen Kollegen, das muss man halt auch sagen. Ja, ich finde es halt deswegen einfach wichtig, um dem halt dagegen zu steuern, weil ich kann jetzt noch länger darüber nachdenken, warum das eigentlich so ist, aber ich kenne dazu keine Studien und weiß es wirklich nicht.
Vermutlich nur Küchenpsychologie, die wir jetzt hier betreiben.
Ja, genau, ja. Genau. deswegen vielleicht anders gedacht, was könnte denn dazu beitragen, dass sich das in Zukunft ändert? So, und da würde ich halt sagen, digitale Bildung fördern, schon halt in der Schulzeit, in der Freizeit, und natürlich auch, wenn wir es gerade schon hatten, im Studium, ganz wichtig. Und dann wird vielleicht auch von mehr Frauen in dem Bereich das Interesse geweckt. Ja, aber ich kann auch was Positives berichten. Also ich kenne immer mehr Kolleginnen, die eben auch IT-Recht machen. Und damals in meinem LLM lag tatsächlich der Frauenanteil bei so 2/3 ungefähr.
Ah, okay.
Ja, und deswegen, also da hoffe ich natürlich, dass einige von denen dann auch später tatsächlich im IT-Recht tätig sind. Weil es ist schon wichtig, dass man diverse Teams hat, ja. Also das ist natürlich eine unglaubliche Bereicherung auch bei der Problemlösung. Und ich glaube, man findet auch bessere Lösungen.
Ja, also in meinem Umfeld habe ich das kaum wahrgenommen, weil ich super viele Frauen in der IT kenne. Aber die Zahlen sprechen ja eine klare Sprache. Und wenn auch so ein IT-Unternehmer das eben beklagt, dann heißt das schon was, dass man etwas da tun müsste. Ob da jetzt eine Quote hilft oder ob der Gesetzgeber irgendwie da eingreifen kann, das weiß ich leider auch nicht. Aber klar, Küchenpsychologie, für mich fängt das ja auch schon in der Erziehung an, also dass man einem Mädchen eher sagt, naja, mach dich nicht dreckig verhalte dich vornehm und all das, ne? Und dann entsteht vielleicht auch keine Fehlerkultur oder diese Bastlerkultur.
Ist was für Jungs, genau, oder so.
Ja. Ja, also durch dieses, ja, diese Bastlerkultur, die kriegen vielleicht nur eher Jungs nahegebracht. Aber gut.
Ja,
nur um dem Thema nochmal ein gewisses Gewicht zu verleihen oder wie man heutzutage so schön sagt, Awareness zu schaffen, weil dieser Themenkomplex einfach auch keine Fußnote mehr ist. Okay, mal wieder weg von diesem Thema und zurück zum IT-Recht. Was sind Ihrer Auffassung nach denn die größten Widersprüche zwischen IT-Lern und Juristen? Das interessiert mich sehr. Das ist ja so ein Thema, das uns immer sehr interessiert, weil ich meine, Sie haben ja auch wie war das, Hick oder?
Ja, ich sage immer Hick.
Okay, wäre wahrscheinlich auch richtig mit zwei I. Hick, also am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hospitiert, wo man, wenn ich mich nicht täusche, quasi gezwungen ist, sich mit IT-Lern und Techies also einfach auseinanderzusetzen. Und das wäre auch die Frage an Sie. Wir hatten ja schon Herrn Dr. Pohle in der vorherigen Folge gefragt und jetzt mal vielleicht aus der Anwaltsperspektive.
Ja, Widersprüche.
Vielleicht auch Gemeinsamkeiten.
Vielleicht auch gemeinsam. Ja, okay. Ja, ich würde erstmal sagen, vielleicht Unterschiede. So, also als Juristin, ich denke halt schon immer sehr an die Einhaltung der Rechte und Pflichten. Und der ITler eher so an die Umsetzung seiner Aufgabe im Grunde, um ein Problem zu lösen. Also sagen wir es mal so, bei dem steht in der Regel die Entwicklung des Produkts im Vordergrund. Und bei mir die Einhaltung der Gesetze. Das würde ich sagen, ist ein Widerspruch, ein Unterschied, ja. Gemeinsamkeiten. Ja, tatsächlich würde ich sagen, ein sehr analytisches, problemorientiertes Denken. Weil im Endeffekt lösen wir beide Probleme.
Mhm.
Ja, und das glaube ich, fällt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf. Aber ja, im Endeffekt, auch wenn man sich da mal so uneins ist, so schlimm ist das halt auch gar nicht, weil ich sag ja, ich sehe mich halt eher so als diese Vermittlerin, diese Übersetzerin, um im Grunde diese komplexen rechtlichen Probleme herunterzubrechen, irgendwo verständlich zu machen und dann eben gemeinsam mit den IT-Lern, mit dem Mandanten eben diesen praktikablen Weg dann zu finden. Und ja, da ist man doch dann auch schnell wieder auf einer Linie. Mhm. Ja. Aber vielleicht auch, was mir noch gerade einfällt, wir arbeiten ja auch immer gerne so, dass wir frühzeitig mit eingebunden sind, immer gerne oft beteiligt werden, vielleicht ein bisschen verkopfter. Und der ITler, der legt gern los und ist dann fertig und sagt so, und jetzt, das ist es.
Ja, ist auch so eine Haltungsfrage. Also das bringt mich auch direkt zu diesem Thema Agilität und agiles Arbeiten. Informatiker arbeiten ja sehr, sehr gerne agil. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir Juristen lassen die anderen ja gerne auch mal warten, einfach weil man als Jurist natürlich alles sorgsam prüfen muss. Und wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, uns allzu gerne in so ein agiles Task-Gefüge einzugliedern. Wir wollen möglichst sichere Verträge und klare Zielvorgaben, während die, ich sag mal, freigeistigen ITler möglichst frei arbeiten wollen, ohne Regularien, ohne sich festzulegen, nur um das Ganze mal zu karikieren, das sind alles nur Klischees. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, so einer freien Berufsgruppe ständig auf die Finger zu klopfen. Deshalb auch die Frage, wie gehen Sie mit diesem Konflikt allgemein um und wie ist es, wenn man nicht als Innovator und Inkubator auftritt?
Also im Bereich der Softwareentwicklung bekomme ich Schweißausbrüche, weil ich ja wirklich immer so gerne vorab schon alles, meine Rechte und Pflichten so statuiere und diese ganzen Ungewissheiten, das löst ja sofort Unbehagen aus. Also, nee, also mal Spaß beiseite. Ja, ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, auch da, wir müssen einfach viele Interessen unter einen Hut bekommen. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, dass man da auch wirklich sehr proaktiv kommuniziert und tatsächlich den Mandanten dann irgendwie aufklärt, was geht vielleicht nicht, was geht vielleicht schon, aber birgt halt enorme Risiken. Also solche Sachen. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so fernab, irgendwie zu sagen, dass wir auch agil arbeiten können. Also ich finde das gerade wirklich auch wichtig. Ich bin auch ein großer Fan einfach davon, mal so einen Workshop zu machen und dann da zusammen an dem Vertrag zu arbeiten und so die Interessen einfach unter einen Hut zu bekommen. Weil letztendlich ist das, finde ich, tatsächlich ganz essentiell für eine bedarfsgerechte Beratung, dass man auch schnell agiert und reagiert, wenn der Mandant agil arbeitet.
Ja. Ja, gut, ich sag mal so, man kann reflektierend auf jeden Fall festhalten, dass wir nicht besonders transformationsfreudig sind, aber das muss man als Jurist systembedingt auch vielleicht gar nicht sein. Und als Jurist oder Anwalt sollte man aber schon, und das finde ich zumindest, Geschäftsprozesse, also IT-Geschäftsprozesse oder bestimmte Mechanismen wie das agile Arbeiten nicht nur wahrnehmen, sondern auch einfach anerkennen, oder?
Ja, total. Also genau, das ist halt, man muss damit irgendwie, man nimmt das so hin und man macht das. Und was heißt eigentlich, wir sind nicht so transformationsfreudig? Mhm. Also ich würde immer sagen, alles in seinen Grenzen. Also natürlich, ich habe schon in meinem Kopf, ich kann nicht irgendwie einen Vertrag mit drei Zeilen machen, wenn es ein umfangreiches IT-Projekt gibt. Nur weil der Mandant, ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber jetzt einfach mal sagt, ich möchte nicht so viel Schreibkram haben, das liest sich kein Mensch durch. Also ich muss natürlich schon wissen, was muss da drin stehen, weil am Ende des Tages gibt es sonst, wenn mal was schief läuft, eben Problem. Und das ist ja gerade mein Wunsch im Grunde, dass man da abgesichert ist. Ja, genau.
Also was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, ist, ob man sich auch Gedanken darum macht, dass man als moderne IT-Anwältin diese hochkomplexe Materie einem juristischen Laien, wie jetzt beispielsweise einem Softwareentwickler oder Entwicklerin, auch so darstellt, dass diese relativ schnell nachvollziehen kann, was er oder sie zu dokumentieren hat oder welche rechtlichen Herausforderungen sie zu beachten hat. Ich meine, das ist ja dieser Tage mit den Open-Source-Lizenzen beispielsweise ja auch ein großes Thema.
Ja, also wenn Sie jetzt darauf anspielen, ob wir im Grunde auch mit Darstellungen arbeiten, wenn wir so Vermerke schreiben oder bei Verträgen oder so, das machen wir nicht. Finde ich aber ganz interessant, also wenn es ja auch in diese Richtung Legal Design geht, habe ich letztens was Schönes gesehen, tatsächlich von Airbus. Die haben ein NDA sehr, sehr anschaulich gestaltet. Sehr zusammengekürzt, also sah super aus. Es fängt ja manchmal schon an, dass man jetzt vielleicht einfach nochmal das, was man in den Paragraphen lang ausgeführt hat, vielleicht nochmal kurz an der Seite zusammenfasst. Also da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten. Da muss man sich aber auch nichts vormachen, dass man dafür sehr viel Zeit benötigt, um das anständig umzusetzen. Also deswegen ja und nein. Also wir machen das jetzt nicht, dass wir da so Legal Design aktuell implementieren, aber was natürlich wichtig ist, dass er trotzdem eine praktische Handlungsempfehlung am Ende hat. Also es nützt ja nichts, wenn ich da 10 Seiten Vermerk schreibe, der jeden Paragraphen kennt, der da im Urhebergesetz, in der Datenschutzgrundverordnung und so weiter eine Rolle spielt, aber am Ende des Tages nicht weiß, was er machen soll. Also deswegen würde ich sagen, da gibt es dann auf jeden Fall schon sehr eine praktische Handlungsempfehlung, ja.
Ja, mein geschätzter Informatikkollege zitiert dann immer gerne Werner von Braun mit den Worten: Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen, die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Was Mich noch interessieren würde, was halten Sie von der These, die Juristen der Zukunft werden irgendwann mal Mathematiker oder Informatiker sein? Also könnten Sie sich eine Welt ohne Rechtssystem vorstellen, beziehungsweise ein System, das von Mathematikern respektive Naturwissenschaftlern im Endeffekt umgesetzt wird?
Ja, also wenn Sie jetzt darauf anspielen, dass quasi Juristen durch so Legal-Tech-Anwendungen ersetzt werden, dann finde ich die These, ja, ich sag mal, interessant, aber übertrieben.
Okay.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Rechtsmarkt sich in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal, sehr viel digitaler werden wird und dass das auch die anwaltliche Arbeit verändern wird. Aber ich sehe diese Legal-Tech-Anwendung eben nicht als Konkurrenz und damit auch nicht Mathematiker oder Informatiker. Ich sehe das eher als Ergänzung und bin einfach der festen Überzeugung, dass eben juristische Berufe dadurch einfach nicht obsolet werden, sondern dass es einfach nur eine Bereicherung sein wird, da zusammenzuarbeiten, sagen wir es mal so.
Also mehr interdisziplinäre Arbeit, die eben wichtiger wird. Okay.
Ja.
Ja. Dann kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlussfrage. Was können Juristen von Informatikern und Informatiker von Juristen lernen?
Ja, also haben wir jetzt ja schon einmal festgestellt, heute Juristen können noch viel lernen von anderen Disziplinen. Und von Informatikern würde ich sagen, vielleicht innovatives Denken, also dieses bisschen so out of the box. Ich glaube, das können wir definitiv von Informatikern lernen. Und was können Informatiker lernen? Ja, jetzt kommt noch mal so ein bisschen das Plädoyer natürlich auch für meinen Stand, ne? Also die rechtssichere Gestaltung im Grunde von IT-Produkten, die schafft einfach Vertrauen. Ich glaube, das können Informatiker auch noch mal ein bisschen verinnerlichen, dass das nicht irgendwie ein notwendiges Übel ist, sondern wirklich was Vertrauensschaffendes letztendlich für die Kunden ist und das eben auch so Verträge einfach die Grundlage sein sollen, letztendlich für eine gute Zusammenarbeit und deswegen auch wichtig sind.
Ja, das ist doch ein wunderschönes juristisches Schlusswort diesmal. Ja, vielen lieben Dank, Frau Lenger, für Ihre Bereitschaft und Ihre Zeit. Hat Spaß gemacht und auch auf jeden Fall meine eigene IT-rechtliche Perspektive nochmal sehr bereichert. Und das war tatsächlich wieder eine weitere Folge des IT- und Rechts-Podcasts. Ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Lenger.
Dankeschön, tschüss.